Nach alter Tradition habe ich auch meine Predigt über die Jahreslosung in das neue Jahr hinübergerettet. Ich vermute, der Arthur hat mich extra eingeteilt für heute, weil er weiß, da kommt wieder die Jahreslosung. Und der Paul, der wird da bestimmt irgendwas dazu zu sagen haben. Nun, ich habe mir viele Gedanken gemacht, auch über die neue Jahreslosung für dieses Jahr. Und auch nach alter Tradition habe ich euch wieder einige Bilder mitgebracht, die diese Jahreslosung so zum Ausdruck bringen und wo andere Menschen schon sich überlegt haben, wie kann man das auch in Bilder fassen, nicht nur in Worte. Das erste seht ihr ja schon hier vorne. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Markus 9, Vers 24b. Die Jahreslosung für 2020 mit so einem Drahtseilakt verbunden. Einer, der sich noch nicht so ganz traut, die Sicherheiten loszulassen und sich auf das Glatteis begibt, beziehungsweise auf das Seil. Das hier ist für mich persönlich überhaupt keine Herausforderung, so eine feste Brücke hier abgesichert bis über Kopfhöhe. Also da weiß ich gar nicht, warum man sowas überhaupt als Herausforderung sieht. Also ich nicht. Aber es gibt Leute, die haben schon mit sowas zu kämpfen. Die brauchen schon für so eine Brücke Glauben. Meiner, der reicht dafür, aber bei manchen Leuten vielleicht nicht. Bei so etwas wird es dann auch bei mir kritisch. Also so ein Seil über dem Abgrund und da einfach entlang balancieren. Ich vermute mal, dass diese Person immer noch mit einem Gurt gesichert ist. Dass die nicht völlig losgelöst da einfach mal drüber spaziert, obwohl sowas auch schon vorgekommen ist. Dass Leute wirklich ohne Sicherung über tiefe Abgründe balanciert sind. Und das hier ist relativ spektakulär. Ihr seht hier in der Mitte eine Person über einen großen Fluss drüber balancieren auf einem Seil. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Drückt das tatsächlich aus, was dieser Bibelvers sagt? Jawohl, wenn ich Glauben habe, dann balanciere ich über das Seil. Und sieht unser Glaube als Christen jeden Tag so aus? Muss ich jeden Morgen aufstehen und mich fit machen für den Balanceakt auf dem Seil? Ist das Christsein? Oder vielleicht eher so wie dieser kleine Bursche, der auf dem Sprungturm oben steht und nicht weiß, soll ich springen, soll ich nicht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder der Paraglider. Natürlich auch der muss etwas wagen. Der muss auch einen Glauben haben, zumindest an den Schirm, den er auf dem Buckel hat, beziehungsweise ausgearbeitet auf der Wiese, dass der tatsächlich hochschwingt, sich richtig entfaltet und dann im Wind das ganze Gewicht dieses Paragliders hält. Natürlich, es gibt keinen Menschen, der über diese Welt geht, der nicht in irgendeiner Art irgendetwas irgendwie glauben muss. Sonst könnten wir gar nicht leben. An irgendwas müssen wir glauben. An irgendwas müssen wir festhalten. Irgendeine Grundlage für unser Leben, für unser Dasein, für unseren Tag für Tag, Alltag muss es geben. Und sei es, dass Aldi pünktlich und regelmäßig liefert, was sie zu liefern haben. Und dass ich finde, was im Prospekt drin steht. Ist auch ein Glaube. Sonst würde keiner zu Aldi fahren und da einkaufen. Sonst würden wir zu woanders hingehen. Ich weiß auch nicht, ob dieses Bild die Jahreslosung gut trifft. Ein Schiff mitten im Sturm. Natürlich, die Bibelkenner unter uns wissen sofort, was damit gemeint ist. Die Jünger auf dem See Genezareth. Und sie verlieren die Hoffnung. Sie bekommen Angst. Und es geht ans Eingemachte. Und dann kommt Jesus. Und es geht um Glauben. Natürlich geht es auch dabei um Glauben. Und ich finde es auch schön, dass man das so stylisch in Farben und gemalt rüberbringen kann. Und wir werden nächsten Sonntag hoffentlich dann ein Banner wieder haben mit der Jahreslosung, das uns das ganze Jahr über ständig vor Augen malt. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich habe ein interessantes Bild gefunden und dachte, ja, so geht es manchen auch mit dem Glauben. Da muss man wirklich zweimal, dreimal hingucken, um zu sehen, was auf diesem Bild tatsächlich zu sehen ist. Denn da sieht man eine Pfütze, und da spiegelt sich ein Mensch drin, aber da stehen nur zwei Schuhe oben. Das kann ja gar nicht sein. Das ist ja unmöglich, oder? So etwas. Das ist eine optische Täuschung, beziehungsweise Photoshop oder sowas halt. Also künstlich gemacht, und das stimmt auch, es ist auch künstlich gemacht. Aber genauso könnte man auch die Jahreslosung umdrehen. Nicht ich glaube, hilf meinem Unglauben, sondern, Achtung, hilf meinem Unglauben, ich glaube. Es klingt auch nochmal ein klein wenig anders, oder? Aus welcher Richtung ein Mensch kommt. Kommt er vom Unglauben oder kommt er mehr vom Glauben? Oder trifft dieses Bild es vielleicht besser? Zwei leere Hände, die sich Gott entgegenstrecken. Herr, hier bin ich, hilf mir. Ich kann nicht anders. Meint das die Jahreslosung für dieses Jahr? So, dieses Glas müsste sich eigentlich jeder bestellen, um morgen für morgen daran erinnert zu werden, was die Jahreslosung ist. Ein Glas ganz voll mit Glauben oder halb voll oder doch ganz leer mit Unglauben. Finde ich einen netten Werbegag. Das kann man durchaus so darstellen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und da merken wir schon bei diesem Glas, da ist eine Skala drauf und hilf steht da dran, gell? Hilf. Gott hilft, natürlich hilft Gott. Aber es dauert manchmal länger. Bei dem einen gießt es gerade den Kübel voll, da fließt es über, und beim anderen, da kommen nur Tröpfchen für Tröpfchen etwas an. Und das braucht auch eine Zeit vom Unglauben hin zum Glauben. Finde ich ein schönes Bild. Ein modernes Bild. Mit dem möchte ich auch erstmal schließen. Und zwar der Akku. Heißt es, dass ich glaube, der Akku ist immer voll? Und wenn der Akku leer ist, dann ist da nicht mehr genug Glaube? Ist das ein gutes Bild für diesen Glauben, der von uns gefordert ist? Darf ich mal ganz ehrlich in die Runde fragen, wer von euch hat denn schon mal die Geschichte gelesen, in der dieser Bibelvers, die Jahreslosung, geschrieben steht? Okay. So, ich vermute, dass die meisten von euch jetzt gestreckt haben, nicht weil ihr es aktuell gelesen habt, sondern irgendwann mal. Ihr habt halt die Bibel schon mal durchgelesen und dann seid ihr ganz sicher auch mal über diese Geschichte gestolpert. Oder wisst ihr denn, um wen es da geht? Wer hat denn gesagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben? Jetzt kommt die Examensfrage. Ingrid, ich sehe schon. Ein Vater, dessen Kind krank war. Jawohl. Ich möchte mit euch diese Bibelstelle aufschlagen. Und zwar in Markus Kapitel 9 und möchte mit euch diese paar Verse lesen. Markus Kapitel 9 und ich lese ab Vers 14. Da heißt es, als sie, nämlich Jesus und seine Lieblingsjünger oder enger Kreis der Jünger, zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Ich finde es ein bisschen schade, dass nicht drinsteht, worüber vorher gestritten worden ist, die Pharisäer und die Jünger. Haben die gestritten wegen diesem Mann? Weil der zu Jesus wollte, oder war das ein anderes Streitgespräch? Aber es ist interessant, der kommt auf einmal und sagt, hier, da ist ein Problem, Jesus. Und das Problem, das dieser Mann hat, ist nun wirklich kein einfaches Problem. Und kein Problem, und ich wage das mal so steil zu behaupten, dass auch keiner von uns lösen könnte. Oder hast du schon mal einen Jungen, der so krank ist, gesund gemacht? Nur so ging es auch dem Vater. Der hat ganz sicher alles versucht, dass dieser junge Bursche gesund wird, dass der nicht mehr von diesem Geist fortgerissen wird, zähneknirschend, schäumend, zu Boden geworfen. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn es dein eigenes Kind wäre, das dauernd so unterwegs ist. Das ist nicht ADHS. Oh, ADHS ist der Himmel dagegen. Das ist nicht nur so eine Aufmerksamkeit-Defizitstörung. das ist ein böser Geist, der diesen jungen Mann furchtbar plagt und damit auch seinen Vater, seine Eltern. Und wir lesen in der Parallelstelle im Lukas-Evangelium, dass es der einzige Sohn war, das einzige Kind, das diese Eltern, dieser Vater hatte. Da gab es nicht noch mehr Kinder, die das alles so ein bisschen kompensieren, ein paar gesunde und ein paar, die sind krank. Da gab es nur einen und der war krank, furchtbar. Und jetzt kommt er zu Jesus und er sagt, Jesus, hier ist ein Problem. Mach was, tu was. Und jetzt kommt Jesus. Und es ist wieder bezeichnend, dass Jesus so anders reagiert, wie wir das von so einem lieben, freundlichen Gott erwarten. Er sagt in Vers 19, was seid ihr nun für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Nun, Jesus kann das so, ich sage mal, böse kontern, weil er nicht nur das Äußere sieht, sondern weil er in die Herzen hineinsieht. Auch bei diesem Vater, der furchtbar geplagt ist mit so einem Sohn und der nicht mehr weiter weiß. Jesus sieht in das Herz von diesem Vater rein und weiß ganz genau, der Mann, der glaubt überhaupt nicht. Der vertraut mir gar nicht, der glaubt gar nicht, dass ich überhaupt ein Wunder tun kann. Der hat zwar davon gehört, der hat es vielleicht sogar schon erlebt und gesehen, dass Jesus Wunder tat. Aber für sich persönlich, für seinen Sohn, da glaubt er nicht wirklich. Und Jesus sagt das aber auch zu den anderen, die außen rum stehen, zu den Pharisäern, auch zu seinen Jüngern. Er sagt, was seid ihr denn für eine ungläubige Generation? In der Elberfelder Übersetzung heißt es, o ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Bis wann soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Und ich vermute, dass Jesus Ähnliches auch zu uns heute sagen würde, weil er in unsere Herzen hineinguckt. Nicht, wie wir toll Gottesdienst feiern, sondern weil er sieht, wie es hier drinnen aussieht. Dass da manchmal so wenig oder gar kein Glaube ist, gar kein Vertrauen, dass er wirklich kann und es auch tut. Und jetzt kommt ein sehr bedeutsamer Satz. Er sagt dann, bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Stellt euch mal diesen Vater vor, der seinen Burschen wahrscheinlich schon x-mal vom Tod gerettet hat, vom Feuer und vom Ertrinken, weil dieser Geist über seine jungen Besitz ergriffen hat und ihn mit sich gezerrt hat und dieser Geist wollte diesen Jungen partout töten. Er soll sich ertränken, er soll ins Feuer verbrennen. Wie oft musste dieser Vater eingreifen und hat ihn vor dem Schlimmsten bewahrt? Wie oft? Tag und Nacht wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viel Geld er ausgegeben hat für Überwachungssysteme, für Leute, die mitgeholfen haben vielleicht, damit er mal schlafen kann, damit er mal eine ruhige Minute hat, damit er mal Urlaub machen kann. Es war ein furchtbar geplagter Vater. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Vater nach so vielen Jahren auch das letzte kleine Fünkchen Hoffnung, das er irgendwo noch hatte, verloren hat. Dass er sich in sein Schicksal einfach eingefunden hat. Es ist halt so. Da kann man nichts machen. Bei der Krankheit, da geht nichts. Und jetzt sagt dieser Vater zu ihm, zu Jesus, doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tolle Bitte an Gott. Herr, hab Erbarmen und hilf uns, wenn es dir möglich ist. Und da, aus diesem kleinen Satz spricht der Unglaube. Denn so wirklich glaubt er das nicht. Sonst hätte es Jesus gemacht, wie bei den zwei Blinden, die zu ihm kamen, wo er sagt, was wollt ihr, dass ich euch tue? Und sie sagten, wir möchten gerne sehend werden. Und dann sagt Jesus als Antwort, euch geschehe wie euer Glaube. Und sie werden sehend. Diese beiden Blinden haben Jesus geglaubt. Die kamen zu Jesus, weil sie geglaubt haben, dass Jesus helfen kann. Aber dieser Mann kommt voller Unglaube. Er bittet Jesus, dass er hilft, aber er glaubt es nicht. Er sagt, naja, wenn es dir möglich ist. Und Jesus, er sagt, Moment mal, wenn es mir möglich ist, was heißt denn das? Genau so kontert Jesus. Wenn es dir möglich ist, sagst du? Wenn es mir möglich ist, ich bin doch Gott. Hallo, was glaubst du, mit wem du hier redest? Was heißt, wenn es mir möglich ist, mir ist alles möglich? Du glaubst nur nicht. Und das ist der Augenblick, in dem unsere Jahreslosung kommt. Genau da kontert dann dieser Mann und er rief, er schreit, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt nicht, hilf, dass mein Unglaube größer wird. Das heißt, hilf mir raus aus meinem Unglauben. Ich will nicht mehr ungläubig sein oder kleingläubig. Ich will wirklich glauben. An dieser Stelle haben natürlich die gut lachen, die einen starken Glauben haben. Und die dann sagen können, klar, man muss Gott einfach glauben und vertrauen. Dann passiert schon alles richtig. Gott macht alles richtig. Das konnte dieser Vater in diesem Moment nicht glauben, dass das so stimmt, dass Gott wirklich alles richtig macht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Über diesen Glauben nachzudenken, ich denke, das tut uns allen gut, auch in dem neuen Jahr. Und ich finde die Jahreslosung gut, denn Glauben, Vertrauen ist das Zentralste, was uns als Christen überhaupt ausmacht, was die Verbindung zu Gott eigentlich ausmacht. Das, was unser Leben überhaupt voranbringt und vorantreibt oder auch nicht, weil der Akku ziemlich leer ist. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Nun, was ist denn dann wirklich Glaube? Ich habe das überschrieben mit einer herausfordernden Überschrift heute Morgen, nämlich Glauben heißt warten. Dieser Vater mit diesem Sohn, beide unwahrscheinlich geplagt, der hat nicht mehr viel erwartet und gewartet. Und doch lesen wir immer wieder in der Bibel, dass Menschen, die zu Jesus kamen, herausgefordert wurden von Jesus selber, immer wieder, wo ist dein Glaube? Vertraust du mir? Glaubst du wirklich, dass ich Gott bin und dass ich alles tun kann, egal was du dir von mir wünschst? Ich kann. Glaubst du mir? Und dass dieser Glaube auf die Probe gestellt wurde, dass Jesus manche Leute hat zappeln lassen und sie mussten Geduld üben und der Glaube musste wachsen bzw. sich bewähren oder zum Vorschein kommen. Und dann konnte Gott auch handeln, wie er gerne handeln wollte in ihrem Leben. Um das noch besser zu verstehen, es gibt eine Definition in der Bibel, was echter Glaube wirklich heißt. Nämlich in Hebräer 1,1,1. Das muss jeder sich merken, das ist der Vers, wo es um Glauben geht. Also wenn euch mal ein Arbeitskollege fragt, was ist denn überhaupt Glauben? Wie glaubst du? Dann solltest du diesen Vers auswendig parat haben. Eine Hausaufgabe fürs neue Jahr. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ganz kurz, und doch sagt das alles aus. Der Glaube ist eine Verwirklichung. Das spricht allein dieses Wort nicht von irgendeiner grauen Theorie. Verwirklichung spricht auch nicht von irgendeinem Kopfglauben. Verwirklichung spricht auch nicht von einem Dafürhalten, von sonst irgendwas und Vermuten und Meinen. Verwirklichen heißt von, ich tue es, ich lebe, da passiert etwas, da wird was sichtbar. Das ist Verwirklichung. Und es ist eine Verwirklichung, wovon? Von etwas, was man hofft. Etwas Unsichtbares. Etwas Unsichtbares, was in unserem Herzen ist, wird sichtbar. Es ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Die Hoffnung für alle sagt es ein klein wenig anders. Sie sagt, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Glauben heißt warten, aber nicht mit dem Däumchen drehen und einfach alle fünf gerade sein lassen und nichts tun, das ist nicht Glauben. Die Bibel kennt an keiner Stelle Glauben als Nichtstun, sondern Glauben von der Bibel her ist immer aktiver Glaube. Ein Warten, aber indem ich etwas tue. Glauben heißt warten. Ich warte auf etwas, was ich noch nicht sehe, ich tue aber etwas und der Tag kommt, dann sieht man. Das ist Glauben. Denn wenn ich etwas sehe, wenn ich etwas habe, muss ich nicht mehr glauben. Viele Menschen tun sich genau mit diesem Punkt schwer. Wie kann ich denn von etwas total überzeugt sein, obwohl ich es nicht sehe? Das kann jeder Mensch. Das sind zwei junge Menschen, die eine Beziehung eingehen, die sich lieb haben, die Schmetterlinge fliegen. Ja, mit wie viel Vertrauen gehst du in diese Beziehung rein? Denn wehe, wenn der andere dich einfach nur ausnutzt, zu seinem eigenen Vorteil, wenn er dir einfach irgendwann den Laufpass gibt und sagt, naja, das war's, war mal schön mit dir, aber jetzt ist wieder was anderes dran und so weiter. Wie viel Vertrauen stecken wir als Menschen in eine Beziehung mit jemand anderem? Und wünschen uns nicht enttäuscht zu werden, sondern wir glauben, wir hoffen, dass der Glaube, das Vertrauen sichtbar wird, dass es hält, dass es bleibt, dass es ewig ist. Warum nicht auch mit Gott? Wenn wir das mit anderen Menschen schon tun, die uns oftmals enttäuschen, wo wir manchmal nach zig Jahren Beziehung an einen Punkt kommen, wo man sagt, naja, meine Hoffnungen sind jetzt alle kaputt. Das war's. Ich habe umsonst geglaubt. Ich habe umsonst gehofft. Das, was sich jetzt zeigt, was jetzt geworden ist, das ist nicht das, was ich geglaubt habe. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich persönlich tue mich manchmal schwer, in Worte zu fassen, warum und weshalb man Gott vertrauen sollte. Warum er unwahrscheinlich vertrauenswürdig ist. Und ich habe mir Hilfe geholt heute Morgen in einem Lied. Ein Lied, das von Bibelschülern gesungen wurde, anlässlich einer Tournee, einer Darstellung von dem Buch Daniel aus der Bibel. Und dieses Lied nennt sich Gott regiert. Und ich möchte den Anfang des Liedes kurz einspielen lassen. Ich hoffe, dass es klappt mit der Technik. Ich finde diese herrliche Botschaft, gesungen, vertont, nochmal viel treffender. Gott regiert, er herrscht über alle Zeit. Er führt uns aus der Dunkelheit, macht euer Herz ganz weit. Da lockt uns ein liebevoller himmlischer Vater, ihm wirklich zu vertrauen. Herr, ich glaube. Herr, ich glaube. Wie glaubst du? Das ist eine wichtige Frage. Und ich denke, dass wir alle übereinstimmen, die wir Kinder Gottes sind, wenn wir diese Botschaft, dieses Glaubensbekenntnis von Herzen sagen und singen und rufen und beten können. Jesus liebt dich. Er starb für dich, für deine Sünden. Bekenne ihm deine Schuld und wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Es ist so einfach, es ist so kurz gesagt. Aber es erfordert Glauben. Und es gibt Menschen, die haben genau mit diesem Bekenntnis Mühe. Die sagen, das kann ich nicht einfach mal so glauben. Wieso soll das denn wahr sein? Wieso soll eine Gemeinde dafür Werbung machen und das an der Ortseingangstafel dran pinnen und sagen, Leute, das sind wir, das glauben wir, dazu stehen wir, dafür leben wir und dafür sterben wir. Für manche Leute ist es wirklich schwierig. Ich habe euch ein Buch mitgebracht, und zwar Wenn Gott kein Licht ins Dunkel bringt. Ein Buch, das mir persönlich zum Segen geworden ist, von einem Amerikaner geschrieben. Und in diesem Buch greift Craig Groeschel genau diese Frage auf. Was, wenn in meinem Leben so dunkel ist, dass ich da nichts von Gott erkenne? Und dass ich keinen Grund finde, ihm zu vertrauen und zu glauben. Was, wenn? Und ich möchte euch ein paar der Fragen, die er in diesem Buch aufwirft, gerne vorlesen. Er sagt, was, wenn? So, jetzt bin ich auf der falschen Seite. So, jetzt habe ich es. Es wird heftig. Wo war Gott, als ich missbraucht wurde? Hat es ihn überhaupt interessiert? Und wenn ja, warum hat er nicht eingegriffen? Warum bekommen wir kein Baby? Es gibt so viele unerwünschte Schwangerschaften und allem Anschein nach gibt es viele Menschen, die Kinder haben, sich aber nicht um sie kümmern. Wir sind Christen, wir gehören zu einer Gemeinde und engagieren uns dort. Wir sind gute Menschen. Seit Jahren beten wir schon um ein Kind. Warum schenkt Gott uns keins? Oder was ist nur aus meiner Ehe geworden? Ich habe mir mehr als alles andere gewünscht, dass sie harmonisch ist und hält. Und wie haben wir uns damals geliebt? Ich habe wirklich getan, was ich konnte. Ich habe Gott vertraut, habe jeden Tag gebetet. Aber trotzdem ist meine Ehe ein einziger Scherbenhaufen. Warum lässt Gott das zu? Die Frage, die sich auch der Vater in unserer Geschichte wahrscheinlich gestellt hat, ist, warum? Warum ist mein Kind mit dieser Behinderung, mit dieser Krankheit geboren worden? Oder warum habe ich meinen Job verloren? Warum ist so ziemlich jeder, den ich kenne, verheiratet und ich bin immer noch allein? Oder die Frage, wieso komme ich im Leben einfach nicht voran? Oder die traurige Frage, die immer mehr um sich greift, warum ist der Krebs zurückgekehrt? Oder die Einsamkeitsfrage, warum wollen meine Kinder nichts mit Gott und der Gemeinde zu tun haben? Man könnte diese Liste viel, viel weiter spinnen. Es gibt so viele verzweifelte Fragen auf dieser Welt, auch unter Christen. Warum Fragen? Und es sind nötige Fragen und wir sollten sie stellen. Wir müssen sie stellen, sonst gehen wir kaputt. Die Frage ist, wem wir sie stellen. Stellen wir sie auch wirklich Gott? Schreie ich diese meine Not zu Gott hinaus und sage, Gott, bei mir ist nur noch Unglaube. Ich kann dir nicht vertrauen. Es gibt Gründe dafür. Ich verstehe dich nicht. Wo bist du? Es ist dunkel in meinem Leben. Jesus sagt in Lukas 17, Vers 5 und Vers 6, als die Jünger zu ihm kommen und sagen, Herr, vermehre unseren Glauben, mach unseren Glauben größer. Wir möchten gerne so richtig von Herzen glauben. Da sagt er, okay, Lösung Nummer 1, Lösung Nummer 2, Variante Nummer 3, okay, wenn das nicht alles hilft, dann such mal dort und such mal hier. Gar nichts. Er gibt ihnen überhaupt keinen Lösungsansatz. Er sagt nur, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so klein, dann würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzele dich und pflanze dich ins Meer. Und er würde gehorchen. Jesus gibt kein Patentrezept, wie Glaube in unserem Leben vorhanden sein kann oder wie er wachsen kann. Er sagt einfach nur, hast du Glauben oder hast du keinen Glauben? Und es scheint mir, als ob diese Frage so ziemlich an uns Menschen hängt. Ob wir Vertrauen riskieren wollen. Egal, ob ich es verstehe oder nicht verstehe. Oder ob wir das eben nicht wollen. Und damit ich jemandem vertrauen kann, deswegen muss ich ihn erstmal kennenlernen. Und ich wage hier mal eine steile These. Ich denke mal, dass ganz, ganz viele Menschen, auch Christen, so wenig Glauben haben oder gar keinen Glauben haben, weil sie Jesus, weil sie Gott nicht genügend kennen. Sonst würden sie ihm glauben, aber sie kennen ihn zu wenig. Sie wissen gar nicht, wer er ist. Sie haben ihn vielleicht kaum erlebt, noch nie wirklich erlebt in ihrem Leben. Es war immer nur Theorie, nur ein Hörensagen, nur. Und wie kann ich denn Gott kennenlernen? Nun, indem ich die Bibel zu mir sprechen lasse. Indem ich mich auf die Suche mache, ihn zu entdecken, wer er ist und wie er ist. Und wie er handelt und was er will und was er tut. Und ob er alles kann oder nicht. Was er versprochen hat. Wie er zu seinem Wort steht. Ob er so ein Wendehals ist, der mal hier, mal da. Viele Menschen haben ein Problem mit Glauben, weil sie Gott nicht wirklich kennen. Und darum warten sie auch nicht auf Gott. Darum ist es ihnen auch ein Stück weit egal, was Gott wohl zu sagen hat zu ihrem Leben. In Römer 10 gibt es einige Verse, die dunkel in unsere Fragen bringen in Bezug auf den Glauben. Da heißt es, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen. Merkt ihr was? Das ist keine Theorie. Das ist eine Entscheidung und eine Tat, eine Verwirklichung. Da kommt etwas raus. Da passiert etwas. Und als ob wir es noch nicht ganz verstanden hätten, sagt Paulus es zweimal. Denn er sagt, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man mit dem Mund bekennt. Denn die Schrift sagt, und da zitiert er das Alte Testament, und er sagt, jeder, der an ihn glaubt, nämlich an wen? An Jesus, der wird nicht zu Schanden werden. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Das ist keine Theorie, das ist Praxis. Tu etwas, ruf zu Gott. Der Glaube, er kommt aus der Kenntnis von Gott. Und die Kenntnis über Gott, woher kommt die? Natürlich aus der Bibel, aus der Predigt. Dass wir uns damit beschäftigen. Dass wir Gott an uns ranlassen. Und Corrie ten Boom hat gesagt, gib deinem Glauben Nahrung, damit dein Zweifel verhungert. Zweifel ist für uns Menschen völlig normal. Völlig normal. Unglaube ist für uns Menschen völlig normal. Kleinglaube ist für uns Menschen völlig normal. Aber wenn du glauben willst, ich glaube, was dann? Dann guck, dass dein Zweifel verhungert und gib deinem Glauben Nahrung. Und deswegen möchte ich euch empfehlen, die Bibel zur Hand zu nehmen oder auch ein gutes Buch, das euch anhand der Bibel viele Fragen beantwortet, und ihr werdet merken, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt. Und ihr werdet entdecken, dass Gott wirklich vertrauenswürdig ist. Auch wenn er nicht immer so antwortet, wie wir uns das vielleicht gerne von ihm wünschen. Übrigens, dieses Buch ist nicht für jeden, steht extra hier drin. Es ist nämlich für Menschen gedacht, die leiden. Es ist für Menschen geschrieben, die Zweifel haben. Für Menschen, die Angst haben, dass ihr Glaube vielleicht nicht trägt. Für Menschen, deren Welt sich verfinstert hat. Also wenn du gerade auf dem Höhenflug des Glaubens bist, vergiss das Buch. Wenn nicht, dann darfst du gerne zu mir kommen oder vielleicht auch dann zu Anke, zum Büchertisch. Tut mir leid, ich war wieder zu spät mit Buch weitergeben. Es ist ein hilfreiches Buch, weil es an der Bibel entlang geht und zeigt, wer ist Gott überhaupt und wie handelt er und wie kann ich wirklich glauben, auch wenn es um mein Leben her dunkel ist. Es geht auch dabei um das Warten. Und es heißt hier bei dem Warten, ich kenne niemanden, der gerne wartet. Und man könnte jetzt auch schlussfolgern, ich kenne niemanden, der gerne glaubt. Stimmt nicht. Josef wartete 15 Jahre, bis er endlich Vizechef in Ägypten war. Abraham wartete 25 Jahre, bis endlich der verheißene Sohn geboren wurde. Mose wartete 40 Jahre in der Wüste, bis Gott ihn endlich zu dem Führer des Volkes machte. Und Jesus, er wartete 30 Jahre, bis er endlich öffentlich seinen Dienst antreten konnte und diesen Leidensweg ans Kreuz gegangen ist. Also wenn du wartest, wenn ich warten muss, dann sind wir in guter Gesellschaft. Da haben wir genügend Vorbilder, die genauso warten mussten, die genauso glauben mussten, dass eines Tages sich erfüllt, woran sie glauben. Ich möchte euch noch einmal Mut machen mit einem weiteren Lied, kurzer Ausschnitt aus dem Lied, diesem Gott wirklich voll und ganz zu vertrauen, von Lene Meyers-Kummanz. Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte. Zu mir, schrie er, in mein Haus. Er rannte durch alle Zimmer, er lief die Treppen rauf und runter, er kletterte zum Dachboden und stieg in den Keller hinunter. Er sah sein Haus mit anderen Augen. Unmöglich, schrie er. In diesem Sauhaufen kann man keinen Besuch empfangen. Alles verdreckt. Alles voller Gerümpel, kein Platz zum Ausruhen, keine Luft zum Atmen. Er riss Fenster und Türen auf. Brüder, Freunde, rief er, helft mir aufräumen. Irgendeiner, aber schnell. Er begann, sein Haus zu fegen. Durch dicke Staubwolken hindurch sah er, dass ihm einer zu Hilfe geeilt war. Gemeinsam schleppten sie das Gerümpel vors Haus, schlugen es klein und verbrannten es. Sie schrubbten die Treppen und die Böden. Sie benötigten viele Eimer Wasser, um die Fenster sauber zu kriegen. Und immer noch klebte der Dreck an allen Ecken und Enden. Das schaffen wir nie, keuchte der Mann. Doch, das schaffen wir, sagte der andere. Sie plagten sich den ganzen Tag. Als es Abend geworden war, gingen sie in die Küche und deckten den Tisch. So, sagte der Mann, jetzt kann er kommen, mein Besuch. Jetzt kann Gott kommen. Ja, wo er nur bleibt. Aber ich bin doch da, sagte da der andere und setzte sich an den Tisch. Komm und iss mit mir. Es ist natürlich eine erdachte Geschichte, aber es ist im Prinzip genau diese Botschaft, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, was glaubt ihr denn, wo Gott ist? Und selbst wenn ich diesen Satz rausschreien muss, vor lauter Verzweiflung und Dunkelheit in meinem Leben, was glaubst du denn, wo Gott ist? Er ist schon da und er ist bereit, dir zu helfen. Deinem Unglauben. Und weil Jahresanfang ist, habe ich das auch noch als Gedicht mitgebracht. Nämlich, Herr, wir warten auf dein Kommen. Manchmal tasten wir uns bang durch die Tage unseres Lebens wie durch einen dunklen Gang. Herr, wir warten auf dein Kommen. Oft schon sind wir ganz verzagt, zweifeln, ob sich wird erfüllen, was du uns hast zugesagt. Herr, wir warten auf dein Kommen. Mancher glaubt schon längst nicht mehr, dass noch die Befreiung käme, dass ein guter Ausgang wäre. Herr, wir warten auf dein Kommen. Wann bricht deine Zukunft Schein? Zukunft, die die Welt verändert, in die Dunkelheit hinein. Herr, wir warten auf dein Kommen. Gib, dass jeder, wo er ist, spüren mag schon hier und heute, dass du, Herr, im Kommen bist. Das wünsche ich uns allen. Glauben heißt warten, aktiv. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch noch einladen, nämlich zu einem Jahresmotto, das uns Mut machen soll, egal wie groß unser Glaube ist, zu sagen, Herr, ich glaube und hilf mir an all den Stellen, wo ich das irgendwie noch nicht so kann. Und dieses Bild, muss ich sagen, finde ich am besten, denn es zeigt eine Person mitten in den Stürmen des Lebens und sie streckt die Hände empor und wirft den Anker aus. Und ich finde es schade, dass man Jesus nicht sieht auf diesem Bild. Den müsste man auch noch sehen können. Aber genau so geht es uns, oder? Wir sehen ihn manchmal nicht, aber er ist da. Wenn du wirklich glaubst, dann ist es dir nicht egal, ob die kommenden Tage nur ein paar wenige Leute hier zusammenkommen, um zu beten. Dann kommst du auch. Denn dann möchtest du mit Jesus reden. Dann willst du ihm deine Anliegen sagen. Dann möchtest du dieses neue Jahr in Gottes Hand legen. Deshalb herzliche Einladung, die kommenden Abende ab Dienstagabend bis zum Freitagabend zu der Gebetswoche hier in der Gemeinde. 19:30 Uhr, herzliche Einladung für jedermann.